Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, mein Gott, dass ich den Satz nochmal sagen darf. Jan, wir sind wieder da.
Ja, wir haben uns lange nicht gesehen, lange nicht gehört. Ist gut, Wahnsinn. Fühlt sich gut an.
Finde ich auch. Traumhaft. Ich habe heute ein Thema parat, Jan. Ich glaube, ich muss heute mal die andere Seite einnehmen.
Muss ich Platz machen?
Muss man Platz machen. Geh mal kurz zur Seite.
Okay.
Ich sag mal so, ich habe eine neue These, ich habe über eine These nachgedacht, wir hatten ja so lange Zeit, jetzt nachzudenken. Und diese eine These heißt, warum es den Papst braucht. Und ich bin dafür, in dieser These. Also ich sage, ja, es braucht einen Papst.
Aha, also nur einen?
Das ist nicht verrückt. Sagen wir erstmal nur einen.
Mhm. Das ist eine gut katholische These, sag ich mal.
Das ist eine These für die katholische, ich rede für den Papst und für die katholische Kirche mit Papst.
Ja, aber da bin ich jetzt wirklich ein bisschen neugierig. Spannend. Ja, ja.
Okay, ich versuche mal ein bisschen auszuholen. 2024, wir leben jetzt in einer Zeit, in der wir, sagen wir mal, sehr diffus unterwegs sind. Die Gruppen haben sich weitestgehend aufgesplittet. Die katholische Kirche versucht gerade ihre Daseinsberechtigung in Deutschland aufrechtzuerhalten, schrumpft aber dramatisch. Sie sind in der Minderheit mittlerweile, was so, wenn man die ganze Bevölkerung betrifft, sind sie eine Minderheit geworden, nicht die Mehrheit, also wenn man jetzt auf 100% geht. Und es mangelt in der Privatheit zumindest, wenn du mit Menschen zu tun hast, mangelt es irgendwie daran, dass die Leute keine Orientierung gerade haben. Sie können sich ja nichts festbeißen. Es gibt gerade nichts, woran man sich gerade festhalten kann. Es gibt keine Deutungshoheit mehr. Über moralische Themen zum Beispiel gar nichts. Mhm. Außer unser Grundgesetz, aber selbst das wird ja in Frage gestellt. Also selbst das ist nicht mehr sicher. Also da sind wir in einer moralisch sehr diffusen Welt unterwegs gerade und in Deutschland auch. Das merkst du ganz stark. Und jeder versucht gerade verzweifelt, sich irgendwie sein moralisches Grundwerk, sein Manifest, sich selber zu schreiben. Manches stimmt überein, manches nicht, aber ist ja auch egal, weil ich darf ja selbst entscheiden. Also ein höchstes Grad an Freiheit und der Grad an Leuten, die die Hoheit, die Deutungshoheit für sich mal beanspruchen, ist weg. So, jetzt muss man sich trotz, das tue ich, und ich meine, gerade ich, ne, also der jetzt wirklich gegen den Papst schon des Weiteren in vielen Folgen richtig gewettert hat, also ich habe ja wirklich kein Blatt vor den Mund genommen, sehr undiplomatisch gegen den Papst gewettert, muss aber an einer Stelle schon sagen, selbst ich merke irgendwie, dass dieses diffuse Moralische gerade dazu führt, dass die Menschen neue Führungspersönlichkeiten suchen. Mhm. Trump zum Beispiel. Ne?
Der starke Mann.
Der starke Mann. Ne? Der starke Mann, der starke Papa, der jetzt mal wieder richtet. Der richtet über das, was gerade scheiße läuft. Und der jetzt mal wirklich die Hand hochhält und sagt, jetzt hau ich mal auf den Tisch. Jetzt reicht's aber hier. Das suchen die Menschen gerade, viele Menschen gerade verzweifelt. Diesem Hand. Ne? Und es gab eine Zeit, da war das nicht der Fall. Und ich will noch eine weitere Parallele aufmachen. Wenn du dir Religionen heute anschaust, es gibt Religionen, die haben für sich, die sagen, es gibt ein Buch oder was auch immer, und die Deutungshoheit darüber darf jeder für sich selber treffen. Also es gibt eine Orientierung, dieses Buch gibt eine Orientierung vor, und jeder, der daran glaubt, ist gut, aber wie das auszulegen ist, das ist komplett frei. Und in solchen Religionen kann es dazu führen, dass die einen, sagen wir mal, menschenfreundlich sind für multikulturelles Zusammenleben und offene Grenzen, und die andere Seite sagt, nee, hier steht aber, das geht gar nicht. Also plötzlich genau das Gegenteil behaupten, aber die gleichen Menschen sind in der gleichen Religion unterwegs. Die einen legen es so aus und die anderen legen es so aus. Es gibt gar keine Deutungshoheit, was das jetzt eigentlich heißen mag, sondern es wird einfach so ausgelegt, wie der denkt, er müsste es irgendwie auslegen. Also wird ein Text Menschen gegeben, die vielleicht nicht sich damit tiefer beschäftigt haben, sondern das einfach so wortwörtlich nehmen. Oder die anderen sagen, ich habe mich sehr tief damit beschäftigt, historisch verfolgt, und ich kann es auslegen, und eigentlich ist es so nicht gesagt, sondern es war früher so gedacht, aber heute ist es nun mal anders. Das machen Priester wie du, tun das. Die ordnen ein, die bringen das in das Weltbild. Die sagen, früher war es so, ich übersetze es mal für euch 2024. Diese Hoheit zu besitzen oder die Fähigkeit zu besitzen, das zu können, ist ja unfassbar wichtig. Und das geht flöten. Das heißt, wir haben heute diffuse Auslegung der Bibel, des Islam und des sonst was auf verschiedene Arten und Weisen. Es gibt verschiedene Angebote, es gibt Scharlatane und Nicht-Scharlatane, es gibt Gelehrte und Nicht-Gelehrte, und alle sind sie irgendwie auf einer Ebene gelandet. Also du kannst, heute kann ich quasi auf der Höhe von Papst mit ihm über Religion streiten. Hält mich ja keiner auf. Ich werde dafür nicht, ich werde ja weder dafür, werde ich als Ketzer beschimpft, noch verbrannt, noch dafür eingesperrt, sondern ich bin eigentlich auf der Ebene vom Papst. Mal ehrlich. Also ich bin nicht in der Religion, in seinem Verein drin. Das heißt, ich, wenn ich dem begegnen würde, wäre er weder mein Chef, noch disziplinarisch mir mein Chef, noch fachlich, nur irgendwas. Ich könnte ihm sagen, Papst, was du da erzählst, der größte Scheißhaufen, den ich je gehört habe. Wird nichts passieren. Und das ist, glaube ich, keine gute Entwicklung. Weil wir brauchen, um eine Gesellschaft zu haben, brauchen wir zumindest mal, und ich streite jetzt nicht, ich will jetzt nicht über Inhalte streiten, aber zumindest mal brauchen wir irgendeine Instanz, die uns zumindest mal einen Weg weist, wie man etwas zu interpretieren hat. Daran kann man sich gerne reiben und man kann darüber diskutieren und dann kann sich auch diese Deutungshoheit verändern, dass diese Instanz sagt, ja, ich habe nochmal länger drüber nachgedacht, die Masse sagt so und so und ich glaube, ich muss meine Meinung ein bisschen revidieren. So hat der Papst auch seine Meinung über die letzten 200 Jahre immer wieder angepasst und mittlerweile heute, wenn du den Papst von heute schaust mit dem Papst vor 500 Jahren, die haben definitiv verschiedene Meinungen und verschiedene Haltungen zum Leben und zur Welt an sich. Also muss man doch sagen, es entwickelt sich auch weiter und wir streiten und ringen um die Deutungshoheit und wir diskutieren darüber, aber in Instanzen, wo es, sagen wir mal, gefiltert wird, bedacht wird, die Emotionen irgendwann mal rausgehalten werden und man wirklich auf den Inhalt sich konzentriert. Und das geht uns sowas von flöten, dass ich das gefährlich finde. Gefährlich ja, für Rattenfänger. Und deswegen glaube ich, es ist so ein Papst gar nicht so übel in dieser Welt.
Vor allem, weil er ein Angebot macht, das von Millionen Menschen, ne, von einer guten Milliarde, zumindest toleriert wird. Also es gibt innerhalb der katholischen Kirche
respektiert,
unglaublich, noch ein besserer Begriff, ja, respektiert wird. Es gibt unfassbar viele verschiedene Strömungen und Ansichten. Und dem Papst wird aber zugestanden, von denen, die sich zurzeit der katholischen Kirche zuordnen, dass er einen Schirm aufspannt und die Hoheit darüber hat zu sagen, diese Meinungen, die passen alle unter den katholischen Schirm. Und ich wünschte mir, es würde besser gesehen, wie bunt dieser Schirm ist, also was alles darunter passt, was alles darunter eine Passung hat, ist ganz erstaunenswert. Also teilweise sind einige Streitpunkte, die gerade den katholischen Mainstream beschäftigen, die sind eigentlich, könnte man die abräumen, wenn man irgendwie ein bisschen in die Ecken des Katholizismus schaut, da wird das längst gelebt. Also da ist es längst da. Verheiratete Priester mit Familie, die gibt's. Ja. Also mit Rom unierte Priester, die verheiratet sein können, die gibt es. Das, keine Ahnung, in den Winkeln im Amazonas Ordensfrauen Hochzeiten feiern und das Sakrament assistieren, den Sakramentenrahmen bringen. Das gibt es, das ist längst da. Wir haben auch sehr verschiedene Hochgebete. Also die Frage, wie wird an das letzte Abendmahl, also wie wird Eucharistie gefeiert? Da gibt es verschiedene Antworten drauf. Es gibt so Riten aus Indien, die sind für mich so unglaublich exotisch, dass ich mich selber erinnern muss, dass das jetzt auch katholisch ist und dass ich eingeladen bin, mitzufeiern, mit vollem Recht und voller Ritenkompetenz, ohne eigentlich Ritenkompetenz zu sein. Das macht, das ist spannend. Und wir haben es nicht so, wir sind da sehr eng fokussiert in unserem europäischen Kirchenbild. Es gibt viel mehr. Und du hast recht, es könnte, dieses Argument, das du bringst, könnte viel besser zur Entfaltung kommen. Also, dass es Leitplanken braucht, dass Menschen gerade nach einem Kompass suchen, das nehme ich auch wahr. Also ich versuche die Wahlen jetzt die letzten zwei Landtagswahlen irgendwie einzuordnen und stelle fest, dass ganz viele Menschen, die auf der Suche sind, möglichst nach starken, möglichst einfachen Antworten.
Genau, und das Problem ist, es ist ja, und das meine ich mit Rattenfängern. Die Realität sieht ja anders aus. Also ich meine, es ist de facto gar nicht so, dass heute alles den Bach runtergeht. Sondern wenn man sich mal überlegt, vor 1993 war es doch so, wir hatten 17 Millionen Ausländer in Deutschland und wir hatten 1200, 1000, 300 Morde im Jahr. Heute ist es so, wir haben 14 Millionen Ausländer in Deutschland und wie viele Morde? 260. Also man kann keine Kausalität herstellen zwischen Ausländern und mehr Kriminalität oder mehr Morden in Deutschland. Also zumindest diese Kausalität passt schon mal überhaupt nicht. Also Deutschland ist sicherer geworden in den letzten 30 Jahren mit doppelt so viel Ausländern. Passt natürlich nicht zu den ganzen Erzählungen, die wir mittlerweile bis zur SPD haben. Also ich muss mal vorstellen, wie rechts wir gerückt sind, dass es nicht mehr passt. Aber es gibt auch keine mahnende Instanz mehr, die jetzt sagen können, ey Freunde, mal ganz ehrlich, was ist denn das für ein Schwachsinn jetzt hier? Die Autorität haben wir heute nicht mehr. Es gibt keinen, wenn ein Papst heute sagt, ey Leute, ihr seid gerade irgendwie ein bisschen verrückt, seid ihr gerade schon unterwegs, dann sagen die, ja, komm, ist gut jetzt. Das interessiert ja keinen Menschen mehr. Das heißt, wir haben moralische Instanzen in Deutschland nicht mehr vorhanden. Die sind nicht vorhanden. Ich wüsste nicht, auf wen ich gucken soll. Und wir haben keine moralischen Instanzen mehr auf der Welt, auf die man wirklich zu gucken hat, zumindest in Deutschland. Das ist die Kehrseite einer viel zu liberalen Gesellschaft. Ich liebe Liberalismus, ich bin ein Freund und Verfechter der Freiheit, aber mit aller Verantwortung, die dazugehört. Und da muss man auch offen drüber diskutieren können, wie viel Freiheit vertragen wir eigentlich noch? Wo ist denn Schluss? Sind wir frei, jeder für sich seine Moral auszulegen und wir dürfen alle jetzt unsere 10 Gebote selber runterschreiben? Ja, dann haben wir nämlich genau das erreicht, was wir nicht dürfen, nämlich jeder Mensch glaubt, Gott zu sein. Glaubt, selber Gebote rausgeben zu können. Ist das eine gesunde Entwicklung? Für eine Gemeinschaft?
Nee. Theologisch ist das die Wurzelsünde. Ne? Das ist die große, da fängt es an, dass man selber glaubt, allmächtig zu sein.
Also das ja, ist und wir kommen in die Richtung.
Ne? Hochmut.
Hochmut, genau. Wir kommen leider in diese Richtung und ich bin ein Freund davon. Und das ist eben ein Unternehmen. Und deswegen will ich mal kurz einen Schwenk zur Organisationsentwicklung machen. Unternehmen ist das ähnlich. Wenn du ein Unternehmen so aufstellst, dass die Mitarbeiter plötzlich alle Freiheiten dieser Welt bekommen, und das gibt es viele traditionelle Unternehmen, die das mittlerweile gemacht haben, ist es so nachweislich der Fall, sie haben dadurch nicht mehr Umsatz gemacht, sie sind dadurch nicht stärker geworden, manche rennen sogar in die Insolvenz mittlerweile. Also es war nicht hilfreich fürs Unternehmen. Es hat nur dazu geführt, dass jeder Mitarbeiter glaubt, er hat die Freiheit. Und jeder wäre ein kleiner CEO, also kleiner Leiter von dem Unternehmen in sich selbst. Aber es kann nicht jeder Leiter eines Unternehmens sein, sondern es gibt nur einen Leiter eines Unternehmens. Und wir müssen, und es funktioniert auch gesellschaftlich nicht, wenn jeder glaubt, er könnte leiten. Dann rennen wir nämlich nicht, das ist wie beim Tauziehen, dann rennen wir nämlich nicht los, sondern es ist Stillstand. Das heißt, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen jemandem, der führt und jemandem, der nicht führt. Das heißt aber nicht, dass der eine besser oder schlechter ist, sondern dass Verantwortlichkeiten unterschiedlich aufgestellt sind und jeder in seiner Möglichkeit verschiedene Möglichkeiten hat, seine Verantwortung gewahrt zu werden und anzudocken an den Nächsten, der auch wiederum eine Verantwortlichkeit hat. Also anschlussfähig bleibt, aber weiß um seine Rolle und weiß, wo er sitzt. Und das gehört nun mal auch dazu. Also wir müssen, es gibt nicht nur den einen Weg, es gibt nicht schwarz und weiß und wir sind nicht alle freie Menschen. Nein, sind wir nicht. Wir sind nur frei bis zur nächsten Grenze. Und das müssen wir uns mal klar machen und verdeutlichen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal vermisse ich dann doch so einen autoritären Papst, der nochmal auf die Menschenwürde verweist, auf die Nächstenliebe verweist und die Leute ernsthaft hinhören und sagen, da hat er einen Punkt. Ne? Mhm. Also und trotzdem muss man nicht mit allem, was er sagt, einer Meinung sein. Ne? Das ist nicht notwendig.
Ja, Kevin Kühnert war beim Katholikentag in Erfurt und hat ungefähr mit ähnlicher, also ein bisschen von oben herab, weil er sagt, ich glaube nicht. Also er sprach aus einer großen Distanz von einem Podium zu den Zuhörenden. Und was er sagte, war aber bemerkenswert, nämlich ähnlich, was du gerade anführtest. Er sagte, das, was Sie machen, ist wichtig. Machen Sie das bitte weiter. Die Gesellschaft braucht das.
Absolut.
Also es war nicht ganz kongruent, weil er aus einer großen Distanz heraus, er hat sich irgendwie drüber gestellt oder auf der anderen Seite, aber von der Notwendigkeit. Also er hat gesagt, es wendet Not. Also was sie da immer machen, ich verstehe es nicht, aber machen sie das bitte weiter, weil es gut ist. War ein bisschen weird, also irgendwie ein bisschen eigenartig. Ich dachte, Kollege, genau weißt du auch nicht so ganz, du könntest dich mal trauen, dich mehr damit zu beschäftigen, dachte ich so. Hätte ich mir für ihn gewünscht. Ja. Ich war da so in so einer, ja, also er war so ein bisschen unterkomplex.
Sollte man glauben hören. Naja.
Ja, ich zum Beispiel. Ich habe ein bisschen Spaß, weil ich die Predigt fürs nächste Wochenende schon vorbereitet habe. Es gibt aus Markus Evangelium, eigentlich ist das eine Wendestelle, die in den katholischen Kirchen weltweit jetzt gehört werden wird. Jesus fragt seine Leute, für wen halten mich die Menschen? Und dann ist die Antwort, ja, irgendwie für einen starken Propheten, also Elia oder Johannes den Täufer, so einen von so einer Kategorie. Und dann sagt er, für wen haltet ihr mich denn so? Und dann stelle ich mir vor, dass erstmal kurz so Schweigen im Walde war und dann bricht Petrus raus und sagt, du bist der Messias. Und das sagt er da zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal. Vorher gab es so viele Wundererzählungen. Also die Stelle bei Markus schließt sich an eine Blindenheilung und die Speisung der 4000 und Jesus wäscht den Pharisäern den Kopf. Und also da geht richtig, ist richtig schon Rambazamba drin. Und dann kommt Petrus zu dem Erkennen, du bist der Messias. Und jetzt muss man wissen, der Messias, die Menschen, die damals vom Messias sprachen und den ersehnt haben, die haben den starken Mann gewünscht. Wirklich den starken Mann. Also der Messias, das war, von dem wurde gesagt, das ist derjenige, der den Tempel wieder aufbaut oder richtig reinigt, der den wieder herrichtet. Der Messias, der wirft die Feinde von Bord, der schmeißt, zu dem Zeitpunkt waren die Feinde die Römer, der schmeißt die Römer raus und drittens bricht mit dem Messias endlich die Zeit göttlicher Gerechtigkeit an, im Volk und in der ganzen Welt. Also man erwartete vom Messias schon den strahlenden neuen König, den echten Erben des Thrones David, der diese hanswurstigen Kollaborateure Herodes, die sich da schön mit den Römern arrangiert hatten, dass der da endlich mal aufräumt.
Ja.
So, das war die Idee von Petrus. Ich stelle mir vor, dass er auf einmal glänzende Augen hatte und sagte, du bist es. Du bist es. Und Jesus sagt, ja. Und dann kam aber sofort, boah, der Schlag in die Kehle, ne? Also, der hat da sofort alle zu Fall gebracht, weil er gesagt hat, ja, ich bin das. Und ich werde leiden müssen. Ich werde verleumdet werden. Ich werde sterben. Ich muss alles Mögliche von den Ältesten, muss ich aushalten. Aber ich werde am dritten Tag auferstehen. Das mit diesem am dritten Tag auferstehen, ich glaube, das hat Petrus schon gar nicht mehr verstanden. Der ist, glaube ich, Jesus ins Wort gefallen und hat gesagt, Jesus, das kannst du doch nicht sagen. Das geht doch nicht. Und dann wurde Jesus mal ganz kurz brachial, geh weg, du Satan, du willst auch nur, was die Menschen wollen. Also die Idee vom starken Mann oder der starken Frau, ja, die hat Jesus kassiert. Und er hat diese Proexistenz, also ich bin Messias, indem ich für die Menschen und erstmal für die Schwachen, für die am Rand, für die sterben, am Ende sterben wir alle, also er ist für uns alle, so eine Proexistenz. Und das, dann sagt er noch, Leute, ihr müsst übrigens das so machen wie ich. Ihr müsst es so machen wie ich. Also da kommt dann so ein Kreuzwort. Nehmt euer Kreuz auf euch. Das ist wie wenn der Fußballkapitän einer Mannschaft vorm Spiel sagt, Leute, erstmal lassen wir den Gegner 10 Tore machen. Und dann verlieren wir den Bums hier. Und danach sind wir aber Sieger. Auf diesem Platz nicht, aber auf dem großen Platz sind wir dann Sieger. Und ihr müsst aber alle jetzt ich verlange von euch, dass ihr das mit mir mitmacht. Ja, das ist natürlich, wie soll man das verstehen? Nach unserer Logik ist der starke Mann, hat eine völlig andere Figur, eine andere Rolle, eine andere Struktur in seinen Handlungen.
Ja. Aber, richtig, also durchs Vorleben hat man manchmal gedacht, was ist das für schräg, kann ich mir gut vorstellen. Aber seine Worte haben einen ganz klaren Rahmen vorgegeben. Also er war sehr stringent. Immer wenn man mitbekommt, was er von sich gegeben hat und immer wenn man denkt, ja, aber so und so, hat er immer klar und deutlich gemacht, nee, nix da. Und wenn es sein musste, auch mal mit Gewalt oder beziehungsweise mit sehr rabiat zu sagen, ja. nee, falsch abgebogen, mein Freund, hier lang. Und das nimmt man nichts anderes als Führung auf eine gewisse Art und Weise. Und es ist eine natürliche Autorität, nach der man sich moralisch richten kann. Und das ist wichtig, auch in der heutigen Zeit. Natürlich ist es heute sehr schwierig, weil es eben, wie gesagt, Rattenfänger überall gibt. Und es braucht die, sagen wir mal, von der Gesellschaft, befähigte Instanz oder zumindest mal anerkannte Instanz, wo man sagt, moralisch ist der Typ integer, was er von sich gibt, da bin ich nicht immer einer Meinung, würde ich echt sagen, schräg, aber ich nehme ihm es ab, dass er es ernst meint, er lebt es vor, das ist gut und jetzt kann ich mich ja an den Inhalten reiben, ne? Das mit was er über Schwule sagt, unterschreibe ich überhaupt nicht, aber das, was er zu dem Thema sagt, unterschreibe ich, aber zumindest mal nehme ich ihm ab, dass er alles, was er von sich sagt, komplett 100% ernst meint. Das ist, was wir brauchen. Sag mir mal einen in Deutschland, eine Person, einen Namen, der gerade wirklich bekannt ist, der das hat. Mir fällt ehrlich gesagt maximal eine Person an und ich weiß noch nicht mal, ob sie es ist. Das wäre meiner Meinung nach Robert Habeck, der versucht das so ein bisschen vorzuleben, meiner Meinung nach. Der versucht es zumindest. Aber ich kann es, selbst da würde ich nicht sagen, ob das so eine krass natürliche Autorität ist, würde ich jetzt in Zweifel stellen. Das heißt, auch da würde ich sagen, ne? Also wo ist die Person, wo man wirklich sagen würde, nehme ich dir ab, 100%, lebt die vor. Ne?
Ja, also eine ganze Weile habe ich den Lauterbach so angeguckt, unseren Bundesarzt.
Okay, ja, stimmt.
Dann weiß ich nicht genau, ob er seinen Dingen treu bleiben konnte bei Cannabis-Legalisierung.
Ja.
Also als Mediziner das jetzt mitzutragen, ich weiß es jetzt nicht, kann ich nicht einordnen. Ich wünsche ihm, dass er sich nicht zu sehr hat verbiegen müssen bei der Sache.
Stimmt, aber der wurde auch viel schläger, aber man nimmt ihm ab, dass er das, was er sagt,
dass er das schon so wirklich, also für gut und für richtig.
Und eine Person, der man sich echt reiben kann.
Ja, genau, das hilft auch. Ne?
Ja, keiner hat gesagt, dass wenn eine Person glaubwürdige Autorität ausstrahlt oder zumindest mal sagt, okay, die ist eine Instanz, dass man mit der einer Meinung sein muss. Da redet ja keiner drüber.
Genau.
Überhaupt nicht. Es ist auch alles gut, wenn nicht, aber zumindest sollte mal stringent sein. Und mal wirklich, wo man sagen kann, okay, der wird wahrscheinlich als nächsten Satz das und das antworten. Aber das Problem ist, dass die meisten heutzutage beim nächsten Satz plötzlich was ganz anderes sagen und denkst so, huch, komisch. Vom Monat
oder, hat er was anderes gesagt. Ja, ja. Ich will ihn nicht so rumpolitisieren, aber dass der Merz jetzt behauptet, Brandmauer hätte nie zu seinen Vokabeln gehört oder
ja, es ist schwierig. Es ist schwierig in der heutigen Zeit. Und die Menschen lechzen nach einer stringenten Person. Und Höcke, tut mir schrecklich leid. Und das ist leider das, was wir nicht wollen. Aber er ist stringent. Er ist stringent von vorne bis hinten. Er macht das, was er macht. Und du weißt genau, was er im nächsten Schritt macht. Und er macht es. Das heißt, er ist berechenbar, er ist stringent und er hat eine klare Vision. So, und jetzt gibt es eben Menschen, die sagen, naja, ich bin sogar seiner Meinung, zumindest 50%. Er ist stringent, dem folge ich. Das ist das, was heute ankommt. Leider. Auch in die falsche Richtung. Aber warum gibt es das Gleiche nicht in die richtige Richtung? Warum haben wir keinen, der stringent hinstellt? Ich bin für Menschenwürde, ich bin für nicht für Grenzen dicht, ich bin nicht und nicht und immer dabei bleibt und einfach stringent seinen Weg geht. Warum kriegen wir das nicht in die andere Richtung hin?
Das war in Frankreich, der Macron, der junge, der frühe Macron. Der hat das auch gemacht.
Ich würde sogar behaupten, er ist bis heute stringent.
Ja, vielleicht.
Also ich würde, wenn man ihm so beobachtet, was er gerade tut, würde man sagen, komisch, aber er ist stringent. Er versucht, alle zu vereinen. Und versucht, sich in die Richtung reinzubringen und argumentiert auf Inhalt, ist immer sehr stark auf Inhalt fokussiert, muss natürlich auch Politik
Ich wüsste gerne, ob der ein Bekenntnis hat. Ich weiß gerade nicht,
Das ist aber wichtig.
Ein Glauben hat.
Schön, dass du das sagst, Bekenntnis, das Thema Bekenntnis, das ist genau das, genau, hast du ein Bekenntnis, egal sowas, aber das, schreib's nieder und sag, das ist mein Bekenntnis. Und da werde ich mich immer dran halten, egal was passiert. Und darum taktiere ich dann gerne auch. Aber am Ende werde ich immer zu diesem Bekenntnis zurückfahren. Dann bist du stringent. Es hat ja keiner gesagt, dass du immer politisch sauber sein kannst. Du musst auch mal taktieren können und mal hintenrum so machen können. Ja klar, das gehört zum Spiel dazu. Das ist politisches Spiel, Machtspielerei. Ja. Und da musst du auch, aber du musst am Ende wieder dahin kommen, wo du hergekommen bist. Und wir wollten nachher zurück zum Plan. Wir wollten ja das und das. Und das fehlt in Deutschland komplett. Komplett. Und da muss ich sagen, da verlieren wir uns eben bei Leuten, die Weisheit für sich mit Löffeln gefressen haben und keiner kann mir irgendwo hingucken und sagen, aber ich habe den Messpunkt, auch du brauchst einen Messpunkt. Also jetzt hat Merz das gesagt, wie ist denn das im Vergleich zu X, Y, die Person, die das dann jetzt so und so sagt? Reibe ich mich da dran? Passt das zu mir? Wir haben keine Orientierung mehr. Und das macht es heute um einiges schwieriger, als es noch vor 30, 40, 50 Jahren war. Lost in Space.
Da hilft wirklich ein Glaubensbekenntnis, egal welches.
Ja,
egal
genau.
Welches, ne?
Glaube ich auch. Ja. So ist es. Ich glaube ja an Karma zum Beispiel, an gutes Karma. Ne? Ich bin ja ein Mensch, der glaubt, dass wenn jeder zu sich geliebt zueinander ist und erstmal das Gute denkt, es kann nur am Ende gut ausgehen. Kann auch mal Rückschläge geben, aber auf dem Konto am Ende ist mehr Plus als Minus. Dann glaube ich ganz fest, ist nicht bewiesen, ich glaube nur fest dran.
Es gibt bei der Landtagswahl in Thüringen, es gibt eine Region, die heißt das Eichsfeld. Mhm. Und das Eichsfeld ist, ich kenne die Geschichte selber nicht, muss ich gestehen, eine christliche Enklave. Mhm. Also auch, es spielt jetzt, glaube ich, keine große Rolle. Es ist, glaube ich, schwerpunktmäßig katholisch. Und deswegen war es immer sehr besonders, weil in Ostdeutschland ja im preußischen Staate die Katholiken immer eine Minderheit waren. Da waren sie in der Mehrheit. Und da sind die, ich will das nicht überbewerten, aber ich hatte ein bisschen Spaß, als ich das wahrnahm, das sind die Wahlergebnisse signifikant anders als im restlichen Thüringen.
Echt?
Ja, also da gab es Landkreise, da, ich glaube jetzt 40% CDU. Krass. Also wirklich völlig, völlig anders. Völlig anders. Und deswegen, ich komme darauf, irgendwie ein Bekenntnis zu haben und damit ein Kompass oder so Leitplanken, die mir helfen, auch ein Kreuz zu machen, zu Wahlprogrammen mich zu verhalten.
Ja, ne? Ja. Es ist schwierig und man kann keiner was sagen, aber Merz hat für mich keinen stringenten Plan.
Nein, also, aber
gut, also, versteckt.
Die Alternativen waren jetzt irgendwie auch, waren halt die Alternativen.
Scholz auch nicht. Wie gesagt, also ich will jetzt keine Parteiwerbung machen, ne? Ich will das vollkommen irre. Ich kenne jetzt 1000 Namen, denn und was nur auffällt, ist die stringent sind. Und wie gesagt, reden wir nur über das Thema stringent. Ich will das jetzt nicht, jeder weiß, was ich von der AfD halte, da brauche ich jetzt nicht, würde ich in 100 Jahren nicht wählen. Aber diese Stringenz, Trump auch, du weißt, was du kriegst. Da ist keine Überraschung im Paket. Der hat schon alles offen gesagt. Du weißt genau, wo du hinkommst. Und wenn du den wählst, weißt du, wo es hinführt. Weil er stringent sein wird. Du glaubst ihm, er ist glaubwürdig. Weil er nämlich das tut, was er tut. Weil er nämlich sagt, was er tut. Und zwar richtig krass, Wahlen abschaffen, in eine Welt reingehen, wo er der starke Mann ist. Das sagt er offen und das weiß auch jeder. Das heißt, alles, was der von sich gibt, ist komplett stringent. Mhm. Dass er auch wirr redet,
gehört Diktator dazu. Am ersten Tag.
Ja, und das weiß man auch. Und die Leute, die wollen das auch, die das wählen. Die sagen, endlich mal ein starker Mann, der soll das hier mal alles richten. Stringenz ist das Wesentliche. Und wer es nicht ist, der verliert. So, und das geht in die eine wie in die andere Richtung. Und leider kriegen es die Rechtsextremen ganz gut hin, weil sie ein sehr simples Weltbild haben. Und dadurch kannst du sehr simpel stringent sein. Und wir müssen auf die andere Seite jetzt genauso ein Weltbild aufbauen, das eben genau die gleiche Stringenz zeigt und dann eiskalt durchziehen. Gab es schon mal, Europäische Union wurde mit so einer Stringenz gegründet. Wir brauchen das jetzt, Leute. Und das ist, und deswegen sage ich, so ein Papst ist nichts Verkehrtes. Mittlerweile denke ich sogar, er sollte sogar ein bisschen mehr Autorität genießen. Ich glaube, das wird unserer Welt gerade gar nicht so schlecht tun. Wie gesagt, es geht nur um die Autorität. Es geht nicht um die Durchgreifung, durch die Macht durchzugreifen.
Es gibt Regionen in der Welt, wo er die noch hat, ne? Also es gibt Regionen, aber wir verbinden diese Regionen mit ein bisschen abschätzig, unaufgeklärt, mit rückständig womöglich. Also das gibt's mit arm, ne, mit Ressourcen und Armut. Also es ist gerade in Osttimor, das gibt knapp 1,5 Millionen Einwohner, Osttimor. Da war fast die Hälfte der Landesbevölkerung beim Papst.
Wow.
Also ich meine, das ist jetzt alles schwer vergleichbar, weil es so ein kleines Land ist und wirklich ein armer Zipfel da in Indonesien. Aber das ist schon beeindruckend.
Jetzt müssen wir eine moderne Variante davon finden. Der Papst wird es jetzt in Deutschland nicht mehr sein, aber ich will jetzt auch keine Werbung für den Papst machen und eine Kampagne aufsetzen. Wenn es eher nicht ist, dann muss man sich eben überlegen, was es dann sein wird. Aber es braucht wieder, von mir ist, Papst ist ja kein Mensch, sondern es geht um eine institutionelle Instanz, ne, die man schauen kann, mit der man, an der man sich abarbeiten kann, an der sich das Grundgesetz abarbeiten kann, an sich die Politiker abarbeiten können. Wir brauchen einen Nordstern. Himmel, Herrgott. Und zwar nicht von irgendeinem Wahnsinnigen, sondern von einer Instanz. Moralisch.
Es könnte ja mal ein Aufruf sein an zum Beispiel die Bischofskonferenzen, ne? Die Deutsche Bischofskonferenz oder auch die Leitungsgremien der evangelischen Kirche.
Ja.
Es ging ja genauso.
Genau, und es war ganz, ganz nett, dass man jetzt das Ganze diffundiert und jeder in seinem in seinem Bezirk dann ein Priesterchen hat oder nicht mehr ein Priesterchen hat und jeder für seinen Ort dann so ein bisschen was macht. Das ist alles nett, das ist auch alles gut, das macht aber auch ein Verein, das macht aber auch der Sportverein XY, der sich gegen AfD einsetzt, der wirkt genauso und wenig und mehr oder weniger wie eine evangelische Kirche. Das ist, bei den Menschen kommt das genau gleich an, das ist ein Transparent, wenn das hochgehalten wird, mehr ist es dann doch nicht. Und da muss es irgendwie, da müssen wir uns gesellschaftlich nochmal Gedanken machen, wie sieht das jetzt in Zukunft eigentlich aus? Wie lösen wir das?
So, Clemens, jetzt waren wir viel oben in den Sphären, wo wir eigentlich gar nicht mit im Kontakt sind. Was bedeutet das für das Individuum? Also für den Einzelnen vor Ort, in meiner Gemeinde, Zuhörende. Was bedeutet das, was wir gesprochen haben, für den Einzelnen?
Für den Einzelnen bedeutet das, jetzt mal, ich würde mal sagen, für die Katholischen oder für die Evangelischen. Ich glaube, wenn sich jeder im Einzelnen mal klar wird, warum er eigentlich glaubt, warum, das Warum mal wirklich richtig niederschreibt. Warum glaube ich? Warum mache ich den Bums hier eigentlich?
Das eigene Bekenntnis.
Sein Bekenntnis, genau. Und das mal hinschreibt. Und dann daraufhin ableitet, was er jetzt gedenkt, für wen dann zu tun. Was heißt das denn? Also daran ableitend, was heißt das für mich, was ich jetzt für wen tun kann in meinem Machtraum? Und dann ableitend, was sind denn dann die Kriterien, die für mich, woran ich messen kann, dass ich das auch erfolgreich tue? Ne? Mhm. Also ich will Nächstenliebe haben. Ja, dann, was heißt das denn? Also da muss ich mir irgendwie, was heißt denn Nächstenliebe? Willst du dich in den Verein eintragen? Willst du dich örtlich so und so? Willst du Müll sammeln? Was willst du machen? Dann schreib das doch auf, was du machen willst. Was sind die Erfolgskriterien, die dich dazu bringen, das zu tun? Und das ist ein Rahmen, den du dir stecken kannst und den du auch sehr klar und deutlich kommunizieren kannst in jede Richtung.
Und die Kommunikation in dem Moment, in dem ich mit meinem Bekenntnis irgendwo hingehe zu einer zweiten Person, und diese Person auch nach ihrem Bekenntnis frage und wir gemeinsam kommunizieren, das ist der Nukleus von Kirche.
Korrekt. Und man hat einen Kommunikationsweg, wo jeder von jedem weiß, warum er eigentlich hier ist. Und es zahlt immer auf das große Warum ein. Warum die Institution überhaupt da ist. Denn das ergibt sich dann daraus, dann kann man ja auch sagen, und wenn es das nicht gibt, wenn man zum Beispiel sagt, ich will als katholisches Gemeindemitglied, will ich das und das tun und das sind das, was meine Erfolgskriterien sind, aber ich kann nicht, weil ich brauche Mitwirkungspflichten der Kirche, die mir dabei hilft, sonst kann ich das nicht tun. Ich brauche Räumlichkeiten, ich brauche das, ich brauche jenes, ich brauche Delles. Und dann stehen da die Mitwirkungspflichten und plötzlich heißt es, da muss die Kirche von sich aus sagen, die können wir nicht erfüllen. Dann würde jemand sagen, der in der katholischen Gemeinde ist, und das ist der Grund, warum ich nicht bei dir sein kann. Weil du nicht mitwirkst. Daran muss man sich messen. Das heißt, man hat einen direkten Einfluss auf die höhere Instanz, die wiederum daran gemessen wird, inwiefern sie überhaupt den Katholischen ermöglicht, das zu tun. Weil nur die Antwort kann nicht sein, da muss halt den Geldbeutel aufmachen.
Ich sagte jetzt, wir sind wirklich nah dran, witzigerweise an den Texten des nächsten Sonntags bei den Katholischen. Nee. Also die zweite Lesung, die Lesung aus Jakobus, die vor dem Evangelium vorsteht. Meine Schwestern und Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann der Glaube ihn retten? Es ist mit dem Glauben, der ist für sich alleine tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Jakobusbrief. Ja.
Sehr gut, das sind Mitwirkungspflichten, würde man in einem Unternehmen Mitwirkungspflichten sagen. Denn du kannst nur Verantwortung, also das ist ja mal de facto so, du kannst nur Verantwortung übernehmen, wenn deine Institution die Mitwirkungspflichten einhält. Wenn sie das nicht tut, kannst du keine Verantwortung übernehmen. Das ist der korrekteste Weg, weil nämlich Verantwortung alleine reicht nicht. Du kannst als Kirche keine Verantwortung für irgendwas übernehmen, wenn du zum Beispiel in Deutschland gar nicht da sein dürftest, mal als Beispiel. Das heißt, der Staat hätte die Mitwirkungspflicht zu sagen, du bist legal und du darfst hier sein. Das ist jetzt mal die niedrigste Instanz, also das Niedrigste, was man sich vorstellen kann. Aber das wäre das Minimum an Mitwirkungspflicht, die der Staat zu erfüllen hat, damit die Kirche überhaupt das ausführen kann, was sie ausführen kann. Wenn der Staat sagen würde, du darfst nicht hier sein, wird die Kirche sagen, ich darf die Verantwortung für Deutschland nicht übernehmen, weil ich darf gar nicht hier sein. Das ist ein simples Beispiel für Mitwirkungspflicht und das gilt auf jeder Ebene. Und wenn man die klar beschreiben kann, dann kann man auch ziemlich klar und deutlich sagen, warum man gerade nicht handlungsfähig ist und dann kann man seinen Stift fallen lassen. Das gilt für Unternehmen genauso wie für alle anderen Einrichtungen.
Das erleben Frauen in der katholischen Kirche. Das ist jetzt ein anderes Thema, an dem wir schon häufiger waren, aber das ist ein Beispiel dafür.
Ja, und je klarer das definiert ist, desto klarer weiß man, woran man scheitert. Und dann kann man auch klarer streiten.
Jedenfalls finde ich die Idee mit dem Bekenntnis schreiben oder aufs Bekenntnis schauen, finde ich gut. Das ist, finde ich attraktiv und etwas, was ich häufiger in katechetischen Bezügen sage.
Ja, schön.
Es ist die Grundlage. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das große Warum.
Ja, da waren wir, das war jetzt ein wilder Ritt, einmal auch ein bisschen durch die Bundespolitik heute mal. Aber,
die
Polis betrifft uns alle, also.
Ja, so ist es. Ja.
Der Papst, guck mal.
Guck mal, der Papst.
Ja, werde ich ihn irgendwann, werde ich ihn dir nochmal vorstellen vielleicht.
Ja, das ist aber freundlich von dir, das ist aber nett, lass mal machen.
Wir können mal nach Bamberg, da liegt ist das nördlichste Papstgrab immerhin.
Da kann ich ja mit dem alten Papst Hallo sagen.
Ja, Clemens, ich danke dir herzlich.
Ich danke dir.
Wir sprechen uns wieder.
Wir sprechen uns auf jeden Fall wieder und dann würde ich sagen, das nächste Mal vielleicht sogar, das nächste Mal wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche. Das kriegen wir noch hin. Freut mich.
Verbracht dich. Bis dahin alles Gute.
Ciao. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.